Ich möchte noch einmal ein Gebet sprechen, bevor ich starte. Und Vater, so möchte ich dir danken, dass wir hier diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen, Jesus. Danke für all das, was du auch schon an Impulsen ausgesendet hast, wo du uns angesprochen hast. Und ja, Vater, dieses Thema heile Beziehungen, das lässt uns nicht unbetroffen irgendwie, sondern das ist etwas, was auch irgendwo viel mit uns zu tun hat. Und vor dir können wir nichts verbergen, weil du alles über uns weißt. Und ich will dich bitten, dass du jedem Einzelnen von uns, dass du mir den Fokus schenkst auf dich, dass es um dich geht, dass du groß gemacht wirst und das, was du in uns bewirken möchtest. Nicht damit wir selber groß sind, nicht damit wir irgendwie eine tolle Gemeinde sind, sondern damit du geehrt wirst, Vater. Und da möchte ich dich jetzt bitten für diese Zeit der Predigt, dass du das schenken und dein Segen und dein Gelingen dafür schenken mögest, Herr. Es ist in deiner Hand. Da gehört es hin. Amen. Wir befinden uns mitten in unserer Themenreihe Gemeindeleben heißt Gemeinde leben. Und in den vergangenen beiden Wochen hat Johann dazu entfaltet, dass eine vitale Gemeinde Leben hervorbringt. Und eine Gemeinde ist nur dann lebendig, wenn sie verbunden bleibt mit dem Weinstock, von dem alles Leben entspringt, nämlich Jesus Christus. Und die natürliche Folge dieser Verbindung ist dann die Frucht. Und an dieser Frucht dürfen wir uns selber freuen, vor allem aber auch die anderen Menschen. Und natürlich ist es auch für Gott eine Freude, wenn wir Menschen uns darauf einlassen, dass er in uns das Wachstum der Frucht bewirkt. Das war das Thema vor 2 Wochen und letzte Woche ging es darum, dass sich eine lebendige Gemeinde durch geistliche Gemeinschaft auszeichnet. Eine geistliche Gemeinschaft, die anziehend ist, die neugierig macht. Eine Gemeinschaft, die nicht zwangsläufig verzweckt ist, wo man nicht zwangsläufig stundenlang in der Bibel liest und betet, was selbstverständlich sehr, sehr wertvoll ist, sondern wo Christen, in denen Gott durch seinen Geist wohnt, zusammenkommen, Zeit verbringen wollen, mit dem Ziel, Gott zu begegnen. Und da können verschiedene Formen der Gemeinschaft zusammenkommen und einander ergänzen. Und das lässt sich gut an unserem Sommerfest, was wir als Gemeinde vor 3 Wochen gefeiert haben, veranschaulichen. Da haben wir jetzt begonnen mit einem Gottesdienst, haben gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Dann ging es weiter mit Essen, gemütlichem Zusammensitzen, Spielen, bei bestem Wetter, fast schon zu gutem Wetter. Und am Nachmittag gab es hier eine Zeit, in der die Möglichkeit bestand, Gott mit Liedern zu ehren, ihn anzubeten. Und da gingen an diesem Tag diese Formen Hand in Hand ineinander über. Persönliche, geistliche Elemente, das gehört in einer lebendigen Gemeinde alles zusammen. Und das ist dann der Boden für eine wirklich tiefe und intensive geistliche Gemeinschaft. Um diese beiden Aspekte ging es die letzten 2 Wochen und heute, wie Judith ja eben schon gesagt hat, schauen wir uns das Thema heile Beziehungen an. Es geht um das Verhältnis von uns Menschen untereinander und was dies mit lebendiger Gemeinde, mit Gemeindeleben zu tun hat. Und dazu möchte ich mit einem Beispiel einsteigen. Dieses Beispiel hat zunächst einmal nichts mit Gemeinde zu tun, sondern mit dem grauen Arbeitsalltag eines Mannes namens Andreas W. Der Name ist übrigens frei erfunden, genauso wie das Beispiel. Und ich habe dieses Beispiel aus einem Buch entnommen, welches ich vorbereitend zur Predigt auch gelesen habe. Wer die Inhalte der Predigt vertiefen möchte, kann ich das auch gerne ans Herz legen. Lebenskunst, Vergebung, befreiender Umgang mit Verletzungen von Martin Grabe kann ich persönlich weiterempfehlen. Andreas W. steigt aus dem Auto, schüttelt den Kopf. Das gibt's doch nicht. Er hat Wochenende. 2 Tage frei, eine meistens ziemlich nette Familie und einen guten Job. Und trotzdem hat er es gerade fertiggebracht, sich die gesamte Autofahrt über eine ganze Stunde einfach nur zu ärgern. Und das war aber auch fies, was ihm da vor 8 Wochen passiert ist. Er hatte sich besonders gründlich vorbereitet auf die Abteilungskonferenz in seiner Firma. Und er hatte eine richtig gute Idee gehabt. Damit die Kollegen schneller im Thema sind, hat er vorher schon mal eine Übersicht an alle rumgeschickt. Und dann hatte er die Erwartung, dass alle Teilnehmer der Konferenz das richtig gut finden. Aber dann kam alles ganz, ganz anders. Und schon beim Betreten in den Raum merkt er, irgendwie ist die Stimmung hier nicht so gut. Und dann geht es los. Ein Kollege schnappt ihn sich und fällt über ihn her. So etwas hätte er ja noch nicht erlebt. Wie könnte er es wagen, sich so unqualifiziert in seinen Bereich einzumischen? Das hätte gerade noch gefehlt, jetzt in dieser Situation für die Firma, dass alle Strukturen durcheinander gewürfelt werden. Andreas W. ist so überfahren von der Wucht dieser Anschuldigung, dass ihm in der Situation viel zu wenig einfällt. Er versucht, sich irgendwie zu verteidigen. Außerdem sagen noch 1, 2 andere Kollegen ein bisschen was Beschwichtigendes. Aber das war's. Die meisten schweigen. Und auch der Abteilungsleiter hält sich bedeckt und stützt damit indirekt die Kritik. Es wirkt so, als würden fast alle diesen Vorschlag richtig blöd finden. Und die Tage danach ist von der Situation nicht mehr die Rede. Es gibt noch so eine Art Schlichtungsversuch, den der Abteilungsleiter einfädelt. Nach diesem glaubt Andreas W. fast schon selber, dass er das ja gar nicht persönlich nehmen würde, dass so eine Sachdiskussion nur auch mal sein muss und dass das eben mal vorkommt. Jedenfalls sagt er das und glaubt es vielleicht auch ein Stück weit. Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Tief in ihm sitzt ein Stachel seinem Kollegen gegenüber. Eine große Abneigung entsteht. In seinen Gedanken läuft immer wieder das Karussell, wenn ich mit diesem Kollegen mal ganz alleine wäre. Was er mit ihm anstellen würde, hat er sich gerade im Auto ziemlich lange ausgemalt. Immer wieder spielt er die Situation in der Konferenz in Gedanken durch, wie er hätte antworten können, wie er kontern hätte können, um auch mal dem anderen Kollegen etwas zu zeigen. Und was für eine Sauerei es war, dass keiner von den anderen Kollegen den Mut hatte, auch mal einzuspringen und sich irgendwie zu beteiligen. Ja, so war das. Damals vor 8 Wochen und jetzt auf dieser Autofahrt. Und Andreas W. wundert sich. Über sich selber, über die Gedanken und Grübeleien, die Hassgedanken, in die er da schon wieder hineingeraten ist, sodass er nicht mehr abschalten konnte. Und er bemerkt überhaupt nicht das schöne Wetter, die tolle Landschaft, durch die er die letzten Minuten gefahren ist. Ich weiß nicht, ob ihr solche oder so ähnliche Situationen kennt. Situationen, die einen im Inneren treffen, über die man immer wieder grübelt. Ich jedenfalls kenne diese negativen Gedanken und Grübeleien. Und ich würde mal vermuten, dass die allermeisten von euch das auch kennen. Und keine Sorge, ich werde da jetzt nicht nachfragen und mit Meldung abfragen. Das ist uns auch eh viel zu peinlich, wenn wir als Christen negative Gedanken haben und dann vielleicht auch noch anderen Menschen etwas Schlechtes oder Böses wünschen. Und dann vielleicht auch noch anderen Christen. Und dann vielleicht auch noch Menschen aus der gleichen Gemeinde. Nein, das würden wir nie zugeben. So etwas gibt es hier bei uns in der FEG Extertal nicht. Das kann nicht sein. Aber wenn wir mal so genauer drüber nachdenken, dann muss man doch sagen, doch, natürlich kommt das vor. Natürlich gibt es das auch bei uns. Wie überall auf der Welt sonst auch. Falls einer von euch einen Ort kennt, wo so etwas nie vorkommt, wo es so etwas niemals gibt, der möge mir nach dem Gottesdienst bitte Bescheid geben und mir von diesem Ort berichten. Und dann schaue ich mal, ob ich da auch noch eine Wohnung finden kann. Denn solange wir hier auf der Erde leben, und nicht in der Ewigkeit bei Gott sind, werden wir als Menschen mit solchen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und das betrifft die Gemeinde genauso wie die Familie, wie die Firma, Freundschaften und so weiter. Es ist Realität, dass wir Kränkung und Verletzung erleben. Meistens unangekündigt und unvermittelt. Wir sind getroffen. Und wie das Wort Kränkung schon sagt, wir sind irgendwie krank. Der Moment, wo die Kränkung passiert, mag noch so banal sein und mag dem anderen vielleicht auch gar nicht auffallen, wie Judith ja im Eingangsbeispiel erwähnt hat. Aber diese Momente können tiefe Wurzeln schlagen und tiefe emotionale Belastungen mit sich bringen. Und damit gilt es umzugehen. So umzugehen, dass für uns und andere letztlich das Bestmögliche bei herauskommt. Und so wie wir Menschen körperliche Krankheiten auskurieren, da überhaupt nicht drüber diskutieren, dass wir uns schonen müssen oder Medizin einnehmen oder so, so sollten wir auch solche seelischen Kränkungen ernst nehmen und auskurieren, verarbeiten. Und dieses Thema hat für Gemeinde eine erhebliche Relevanz, wenn wir eine lebendige Gemeinde sein wollen. All die Inhalte der letzten zwei Wochen über vitale Gemeinde, die mit dem Weinstock verbunden ist, über Gemeinde, die sich durch geistliche Gemeinschaft auszeichnet, das können wir uns sparen, wenn wir weiterhin in den zwischenmenschlichen Konflikten gefangen bleiben und dort nicht Gott und die heilende Kraft der Vergebung anlassen. Wenn wir uns das Ganze bildlich vorstellen wollen, wenn wir uns den Segensstrom Gottes als reißenden Strom, als Fluss vorstellen, dann ist das so, dass wir mit jeder Kränkung, die wir mit uns alleine rumschleppen, mit jedem Konflikt, den wir ignorieren, dazu beitragen, dass dieser Segensstrom gedämpft und vielleicht sogar verstopft wird. Jede Kränkung ist ein Stein oder sogar ein Felsbrocken, der dem Segensstrom im Weg ist, bis nachher womöglich der gesamte Strom gestoppt oder nur noch ein kleines Wässerchen durchfließt, welches zu versickern droht. Alles Wissen um lebendige Gemeinde, um geistliche Gemeinschaft, das nutzt nichts, wenn wir keine heilen Beziehungen haben. Und das betrifft die Beziehungen von jedem Einzelnen von uns. Das betrifft meine Beziehungen, genauso wie die von Johann, genauso wie die von Martin am Klavier, genauso wie die von Enrico an der Technik und auch von dir. Wir wollen uns dazu nun einen Abschnitt aus dem Epheserbrief anschauen, wo Paulus schreibt, wie Gott sich das neue Leben von uns als Christen in einigen konkreten Bereichen vorstellt, wie wir also als neue, von Gott veränderte Menschen, als lebendige Gemeinde leben und miteinander umgehen soll, um eben genau das zu vermeiden, dass der Segensstrom mit Steinen und Felsbrocken zugeschüttet wird. Und dazu lese ich Epheser 4, die Verse 25 bis 32. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder, ein und desselben Leibes. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt den Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren, genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Fünf konkrete Ermahnungen schreibt Paulus hier in diesem Text. Und diese Ermahnungen bestehen jeweils aus drei Teilen. Paulus startet jedes Mal mit einer negativen Aufforderung, also mit einer negativ formulierten Aufforderung, dann eine positive Aufforderung und dann die Begründung der positiven Aufforderung. Also platt und einfach gesagt, Paulus sagt, tu das nicht, sondern tu das aus dem und dem Grund. Konkret schreibt er hier fünf Sachen. Nicht lügen, sondern an die Wahrheit halten, weil alle Christen zu einem und demselben Leib gehören. Oder zweitens, nicht am Zorn versündigen, sondern schnell die Klärung suchen, um dem Teufel keinen Raum zu geben. Und so geht das immer weiter, das gleiche dann auch mit nicht stehlen, nicht böse reden, keine Bitterkeit, aufbrausen und so weiter. Und in diesen Worten, in diesen Ermahnungen steckt so viel Bringen, das kann ich hier jetzt alles gar nicht aufgreifen, sonst predige ich noch länger als Johann. Das musste jetzt auch mal sein. Du konntest sowieso wieder. Ja, ich weiß, du bist öfter dran, deswegen muss ich manchmal. Allein schon die erste Ermahnung hier mit den Lügen. Ja, wir als Nachfolger Jesu, schreibt Paulus, sollen die Lüge wie ein altes Kleidungsstück ablegen, wegwerfen, weil es nicht mehr zu uns gehört. Lügen ist als Nachfolger Christi keine Option, sondern tief in das Herz gehört die Haltung, die Wahrheit zu sagen und die wirkliche Realität zu benennen. Oder die zweite Ermahnung macht deutlich, dass wir als Christen auch mal zornig über die Sünde sein dürfen. Diesen sollen wir aber möglichst schnell ablegen, um uns da eben nicht drin zu verlieren, indem wir uns zum Beispiel innerlich über jemanden erheben und sagen, oh, du hast den Fehler gemacht, mir würde das ja nie passieren. Sondern das Ganze soll möglichst zeitnah geklärt werden, damit das nicht in uns Raum greift. Und so fährt Paulus immer weiter fort mit einer konkreten Ermahnung nach der anderen. Und es ist kein Zufall, dass Paulus diesen Abschnitt voller Ermahnungen mit der Vergebung beendet. Im letzten Teil, wo er über Bitterkeit und Aufbrausen spricht und dann mit der Vergebung endet. Denn jede Ermahnung, die hat ihren Wert. Aber alle diese Anweisungen, die laufen auf den Höhepunkt zu, auf die Vergebung durch Jesus Christus. Sie ist die Basis für all unser Miteinander als Nachfolger Christi. Und mit dieser Vergebung leitet Paulus dann über in einen Abschnitt, wo er dann im fünften Kapitel Mut macht, dass wir uns Gott selber als Vorbild nehmen, seine Liebe zum Maßstab für jegliches Handeln machen. Er, der immer mit Liebe auf alle unsere Kränkungen reagiert, der Einzige, der immer die beste Antwort auf Kränkungen und Sünde hat. Jede einzelne Ermahnung, die Paulus schreibt, zielt darauf ab, gegenseitige Kränkung zu vermeiden. Aber wenn es doch geschieht, was in der Realität aber leider immer wieder passiert, dann ist die Vergebung die beste Medizin, die es gibt. Die Vergebung ist es, durch die Gott heile Beziehungen bewirken möchte. Damit eben nicht Bitterkeit, Aufbrausen und so weiter in uns Wurzeln schlagen und sich verfestigen. Und wie wir in dem Einstiegsbeispiel bei Andreas W. gesehen haben, kann das schneller passieren, als uns lieb ist. Und das mit der Vergebung, wenn wir uns das vor Augen führen, das ist ja die unendlich gute Nachricht, die wir als Nachfolger von Jesus Christus kennen dürfen. Für jede Kränkung, die wir erlebt haben, oder die wir vielleicht auch anderen hinzugefügt haben. Für jeden noch so kleinen Stein und jeden noch so großen Felsbrocken im Segenstrom Gottes ist Jesus Christus ans Kreuz von Golgatha gegangen und hat den Preis bezahlt. Er ist für dich und mich gestorben, damit wir diese Last eben nicht alleine tragen müssen, Denn das können wir auch gar nicht. Wir brauchen ihn. Denn die Schuldfrage findet letztlich nur in Jesus Christus ihre Antwort. Es gibt keinen anderen Weg. Sie kann nur durch ihn getilgt werden. Und das ist diese riesige Gnade, die uns Gott in Jesus Christus anbietet. Und wir hätten das eigentlich überhaupt nicht verdient. Nur dank ihm selber gibt es überhaupt diesen Segensstrom. Nur dank ihm können wir überhaupt das wahre und ewige Leben haben. Und er möchte uns im Innersten packen, dass wir die Steine, die da noch in diesem Strom drinne sind, dass wir die mit seiner Hilfe entfernen, damit der Segensstrom schon hier auf der Erde jetzt voll und ganz fließen kann. Damit wir ein Leben in Fülle haben. Damit Gemeinde, lebendige, vitale Gemeinde sein kann. Wieder im Bild gesprochen, Gott möchte mit uns Steine sammeln, möchte mit uns Felsbrocken springen. Er hat die Kraft und die Macht, auch die größten Brocken aus dem Fluss hinauszuheben. Das kann nur er. Selbst der riesengroße, gigantische Felsblock vor dem Grab von Jesus hat ihn nicht an der Auferstehung gehindert. Das war ein leichtes für Gottes Kraft. Und das ist die Auferstehungskraft. Das ist die Kraft der Vergebung, mit der Gott am Werk ist und mit der er auch in uns und durch uns arbeiten möchte. Und da sind auch wir gefragt, dass wir uns diesem Wirken Gottes eben nicht in den Weg stellen, sondern ihn machen lassen. Dass wir unseren Teil der Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit ihm daran gehen. Das bedeutet nicht, dass alles immer leicht ist und Gott uns die Lasten auf die Art und Weise wegnimmt, wie wir es gerne hätten. Das wäre schön, das ist aber nicht so. Aber Voraussetzung ist, dass wir schon hier auf der Erde wirklich frei von Kränkungen sein wollen, werden wollen, die wir erlebt haben. Ohne diese Grundlage der Vergebung nutzen die besten Konzepte nichts, die es gibt. Und es gibt eine Menge Konzepte dafür, wie man Vergebung konkret anwenden kann. Aber ohne die Vergebung, ohne dieses Wollen in uns, funktioniert das nicht. Also der Schlüssel ist die Vergebung. Und das gilt eben auch für unseren Umgang mit dem, was wir erleben an Verletzungen, an Kränkungen, bei dem, was uns trifft, vielleicht mal leicht, vielleicht auch mal ganz, ganz schwer. Und es gibt ein paar Wege, die uns dabei helfen können, wenn wir diese Grundlage beachten, dass wir Vergebung praktisch in die Tat umsetzen. Ein paar Gedanken dazu möchte ich gerne mit euch teilen, selbstverständlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Zunächst einmal ist es hilfreich zu wissen, dass bei jedem die Gefahr der persönlichen Verletzung woanders liegt. Bei dem einen ist es Kritik an der Arbeit, bei dem anderen die Lebensführung, bei dem anderen das Aussehen und so weiter. Wenn jemand jetzt zum Beispiel zu mir sagen würde, Matthias, du kannst überhaupt nicht zeichnen, da bist du richtig schlecht drin, lass es lieber bleiben, das wird nichts mehr bei dir im Leben. Dann sage ich, das hast du zwar sehr unfreundlich gesagt, aber ehrlich gesagt, tut mir das nicht so viel. Das weiß ich schon seit über 25 Jahren, dass ich das nicht kann. Und es interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn aber jemand zu mir sagen würde, Matthias, dein Umgang mit jungen Menschen und das Erklären von biblischen Inhalten, das ist eine Vollkatastrophe, das lass mal lieber sein, dann würde mich das sicherlich nicht ganz so kalt lassen. Ist ja auch logisch, dass das so ist, weil mir das natürlich viel wichtiger ist. Weil ich da auch viel mehr Zeit und Mühe hinein investiere als beim Thema Zeichnen. Das habe ich früher erkannt, dass ich mich da nicht bemühen brauche, für eine Kunst eine 3 auf dem Zeugnis zu kriegen. 4 reichte mir auch. Also bei jedem sind die Punkte anders, wo ihn etwas trifft. Und deswegen ist es ja auch manchmal für uns so überraschend, wenn wir das bei anderen merken, wie wir sie verletzt haben, weil wir Menschen eben so unterschiedlich sind. Und 2 ganz klassische Wege, mit denen möchte ich mal anfangen, die Vergebung erleichtern können, sind der Weg des Verstehens und der Weg des Vergleichens. Fangen wir mal an mit dem Weg des Verstehens. Ich versuche, denjenigen, der mich gekränkt hat, zu verstehen. Das hilft. Am besten funktioniert das natürlich, indem man miteinander redet. Das ist auch nicht die neueste Erkenntnis der Welt, aber manchmal ganz schön schwierig umzusetzen. Und das kann man übrigens auch noch nach Wochen, auch Monaten oder Jahren machen, nachdem die Situation geschehen ist. Denn wenn wir uns daran erinnern können, dann scheint das ja immer noch in uns zu sitzen. Ich suche das Gespräch und sage, was mich gestört und verletzt hat. Und dadurch bekommt der andere die Gelegenheit, sich zu erklären und irgendwo verständlich zu machen. Und das erfordert Mut, dass wir das machen, gerade wenn wir das Gegenüber nicht so gut kennen. Wenn dabei aber die Haltung in uns vorherrscht, dass es darum geht, ein klärendes Gespräch zu führen, wo jeder auch seine Sicht der Dinge darstellen kann und wo es nicht darum geht, dem anderen einfach nur einen reinzudrücken und ein paar Schuldgefühle zu machen, dann bringt so einen ein Gespräch meistens weiter, auch wenn man vielleicht gar nicht so genau weiß, ah, wie mache ich das jetzt genau? Und wenn man sich ewig im Kopf sagt, wie mache ich das? Wenn diese Haltung stimmig ist, dann wird das auch rüberkommen. Und in den allermeisten Fällen ist es dann so, dass das Paket, welches man mit sich trägt, nach dem Gespräch eine ganze Ecke leichter ist als vorher. Und oft ist der Nebeneffekt auch dabei, dass man sich selber besser verstehen lernt, warum man wie reagiert hat, warum man wo, durch welche Aktion verletzt war. Auch das ist oft sehr, sehr hilfreich zu wissen, im persönlichen Reifeprozess dadurch zu wachsen. Zu beachten ist hierbei noch, dass man sich über Zeitpunkt und Ort des Gesprächs am besten im Vorfeld Gedanken macht. Und so ein Gespräch heißt nicht per E-Mail oder per Chat. Soll ja mal vorkommen, dass es auch mal auf anderem Wege versucht wird. Also wo es möglich ist, gerade bei Themen, die in uns wirklich arbeiten, Gespräch suchen, sehr vorteilhaft. Und vor allem innerhalb der Gemeinde sollte das eigentlich immer möglich sein. Der andere klassische Weg, der Vergebung erleichtern kann, ist der Weg des Vergleichens. Dazu direkt mal zu Beginn ein Beispiel aus dem Straßenverkehr. Wer von euch hat beim Autofahren schon einmal aus Versehen jemand anders die Vorfahrt genommen? Ihr dürft euch jetzt melden. Also, ich sehe viele Autofahrer, die das zugeben. Ich sehe auch einige Autofahrer, denen das anscheinend noch nie passiert ist. Bei euch fahre ich gerne mit in Zukunft. Nicht aus Testgründen, sondern einfach, weil ich das ja dann sehr sicher fühlen werde. Also mir jedenfalls und anscheinend auch sehr, sehr vielen anderen ist das schon passiert. Und sich das bewusst zu machen, hilft dann vielleicht auch, gelassener zu reagieren, wenn ein jemand anderes mal beim Autofahren dann die Vorfahrt nimmt und man sich dann über den ärgert. Was ja mal vorkommen soll, dass man sich am Steuer ärgert. Soll ich schon mal erlebt haben. Natürlich nur bei anderen. Denn bei dem Weg des Vergleichens geht es darum, dass ich auf meine eigenen Fehler schaue und dadurch barmherziger mit meinen Mitmenschen werde. Denn wenn ich das Ganze unter dem Aspekt sehe, was Gott mir alles vergeben hat, all die Dinge, die ich getan habe, obwohl ich sie eigentlich besser wusste, all die Dinge, die ich auch versäumt habe, wo ich an Menschen oder auch an Gottes Schöpfung schuldig geworden bin, dann wird mir klar, dass ich grundsätzlich nicht anders bin als derjenige, der mir die Verletzung zugefügt hat. Ich bin so genauso ein Sünder wie er, der auf die Gnade und Vergebung Gottes angewiesen ist. Bei größeren Verletzungen hilft es womöglich, wenn du an deine schlimmsten Taten denkst, die du je gemacht hast. Das kann helfen, den anderen bereitwilliger zu vergeben, in dem Wissen, Gottes Vergebung ist mächtiger. Denn was Gott uns vergeben hat, ist immer mehr als das, was andere Menschen uns angetan haben. Kurzer Hinweis auf eine Geschichte dazu in der Bibel. Ich erinnere nur kurz an das Gleichnis von Matthäus, von Jesus mit dem unbarmherzigen Knecht, nachzulesen. Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Da wird sehr deutlich, dass Gott uns viel mehr vergibt, als andere Menschen uns je antun können. Also das sind die beiden klassischen Wege, die Vergebung erleichtern können. Der Weg des Verstehens, der Weg des Vergleichens. Was ist aber, wenn die Situation komplizierter ist? Wenn ein Gespräch vielleicht nicht möglich ist? Und wenn die Kränkung in uns sehr, sehr hartnäckig ist? Auch dazu ein paar Gedanken, zwei weitere Wege, die da ins Spiel kommen, die ich euch vorstellen möchte. Erst drittens der Weg der Wiedergutmachung, viertens der Weg der Delegation. Der Weg der Wiedergutmachung. Auch hier fange ich mal mit einem Beispiel an. Übrigens ein hypothetisches Beispiel, was aber sicherlich in der Realität so schon mal vorgekommen ist. Es geht um eine ältere Tochter, die die Pflege ihrer alten, kranken und schwachen Mutter übernommen hat. Dann bekommt diese ältere Tochter aber mit, dass diese ihr Haus einem jüngeren Lieblingskind vermachen möchte, das sich aber gar nicht um sie kümmert. Und wie reagiert die ältere Tochter? Sie schweigt dazu. Sie sagt, ach, das macht mir alles gar nichts aus. Ich habe doch alles, was ich zum Leben brauche. Und sie belässt es dabei. Und was passiert dann? Dennoch ist es dann so, dass dieser Umstand ihr anschließend über Jahrzehnte zu schaffen macht, regelmäßig Groll in ihr bewirkt. Jedes Mal, wenn sie wieder in diesem Haus ist und weiß, eigentlich hätte ich ja auch ein Mitspracherecht gehabt, aber habe keinen Anspruch mehr darauf. Offensichtlicherweise hat sie ihre Fähigkeit der Vergebung überschätzt. Und was ihr nicht klar war, hinter ihrer vornehmen Fassade von Demut und Großzügigkeit, steckt ihre Angst vor Konfrontation und in Wirklichkeit war sie dieser Ungerechtigkeit nicht gewachsen. Natürlich sind echte Demut und Großzügigkeit, die aus dem tiefen Herzen kommt, wirklich etwas Großartiges. Und mit der Hilfe Gottes können auch wirklich schwere Dinge vergeben und losgelassen werden können. Aber alles, was an Unrecht da ist, was vielleicht auch nicht wieder gut gemacht wird, will anschließend auch auf irgendeine Art und Weise verarbeitet und aufgearbeitet werden. Scheinbare Demut kann nämlich auch ganz schnell zum Deckmantel der Feigheit werden. Menschen reden sich ein, dass sie großzügig, vergebungsbereit, demütig sind. Letztlich ist es aber schon längst in ihrem Leben so, dass mit ihnen ungerecht umgegangen wird und das allmählich immer weiter für Verbitterung sorgt. Wir Menschen sollten uns selber nicht überschätzen und da auch nicht mit irgendwelchen christlichen Floskeln kommen. Keine Grenzen zu setzen, das hat nichts mit Demut oder Großzügigkeit zu tun. Selbst ein Paulus, der unfassbar viel Leid für Jesus auf sich genommen hat, selbst dieser Paulus hat auch nicht immer darauf verzichtet, auf Wiedergutmachung zu bestehen. In der Apostelgeschichte wird in Kapitel 16 ab Vers 19 uns von einer Begebenheit berichtet, in der Paulus und Silas in Philippi ins Gefängnis geworfen und dort unrechtmäßig geschlagen und misshandelt werden. Das durfte aber gar nicht so sein, denn die beiden hatten das römische Bürgerrecht. Das war gar nicht in Ordnung, dass das überhaupt mit denen gemacht wurde. Und dann sollten die zwei am nächsten Tag in aller Heimlichkeit entlassen werden. Paulus aber besteht darauf, dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, persönlich zu ihnen kommen und sie aus dem Gefängnis führen. Was diese dann auch kleinlaut und mit zahlreichen Bitten um Entschuldigung machen. Also wenn es Not tat, hat auch ein Paulus, der so extrem viel für das Reich Gottes an Unrecht gelitten hat, mal auf sein Recht bestanden und Wiedergutmachung eingefordert. Diese Möglichkeit sollten auch wir als Nachfolger von Jesus in Betracht ziehen, um uns selber zu schützen, um unsere Fähigkeit der Vergebung ja auch nicht irgendwie zu überstrapazieren oder zu denken, ja, das kann ich ja schon alles. Das ist der Weg der Wiedergutmachung. Und als letztes komme ich zu dem Weg der Delegation. Das ist der Ansatz für die besonders komplizierten Fälle. Wenn alles Reden nichts nützt und man einen deutlichen Trennstrich ziehen will und muss, dann braucht es andere Wege. Zum Beispiel bei schlimmen Verbrechen wie Gewalt oder Missbrauch oder Opfer von Kriegsvertreibungen. Oder aber auch, wenn gewisse Verhaltensmuster im Miteinander über Jahre und je immer weiter nicht besser werden, trotz zahlreicher Versuche dagegen vorzugehen. Dann können Kränkungen und Verletzungen so tief gehen, dass unser selbstgerechtes "Du sollst aber deine Feinde lieben und für sie beten" wie blanker Hohn klingt. Wenn für uns in unserem Innern noch ein Weg zu gehen und zu beschreiten ist, um jemand anderem zu vergeben, wenn im Kopf immer noch das total schwerfällt, wenn da Rachefantasien da sind, dann ist es meist besser, bestimmte Menschen zu meiden, anstatt dass man sich irgendwelchen utopischen Anforderungen aussetzt. Und wenn dann, nach einer gewissen Distanz, irgendwann der Punkt erreicht ist, dass man seine eigenen negativen Gedanken satt hat und sich denkt, okay, jetzt habe ich einen gewissen Abstand gefunden, dann kann man so langsam darüber nachdenken, ob man die Rache an Gott delegiert. Der Weg der Delegation. Es geht dann nicht darum, mit dem Verursacher der Verletzung Kontakt aufzunehmen und ihn plötzlich wieder lieb zu haben. In manchen Fällen ist eine vollständige Versöhnung lebenslang nicht möglich. Solche Situationen gibt es, die so kompliziert und vertrackt sind. Es geht dann nur darum, endlich aufzuhören, in der Fantasie, in seinem Inneren selber immer wieder Rache zu nehmen und das durchzuspielen, um sich selber zu schützen. Darum, den Kopf wieder frei zu haben, auch frei zu haben für den Weg der Nachfolge mit Gott, weil das sind Dinge, die belasten und hindern einem auf den Weg mit Gott. Wenn man diese Distanz hat, dann kann man ein stellvertretendes Gebet sprechen und die Sache erstmalig an Gott abgeben und sagen, übernimm du. Das sollte aber auch erst dann umgesetzt werden, wenn man innerlich ehrlich soweit ist. Hilfreich ist es vielleicht an dieser Stelle, wenn man das auch noch vor einem vertrauten Zeugen macht. Der kann einem nämlich dann daran helfen. Dabei helfen, sich auch wieder daran zu erinnern, dass man sich entschlossen hat, eine wirklich schwierige innere Verletzung an Gott abzugeben. So schwer das auch sein mag. Und wenn dann die negativen Gedanken und Fantasien wiederkommen wollen, und das werden sie, dann kann man sagen, man erinnert sich wieder daran und gibt es weiter ab. Und dann wird es nach und nach vielleicht weniger werden. Je nach Fall ist es sicherlich auch ratsam, sich hierbei Hilfe von Experten zu suchen. Das ist keine Schande, sondern ein ehrlicher, verantwortungsbewusster Umgang mit der Situation, in der man sich befindet. Und wenn wir dabei ehrlich zu Gott beten, dann brauchen wir dabei auch keine falsche Scheu haben, was wir beten und wie wir es sagen. Wir finden in der Bibel eine Reihe von Rachepsalmen, die sich gewaschen haben. Da stehen Dinge drin, die trauen wir uns gar nicht zu beten. Da wundern wir uns manchmal, das steht in der Bibel? Ja, tut es. Und die Verfasser bringen damit vor allen Dingen eine Sache zum Ausdruck. Sie geben die Sache an Gott ab. Auch wenn ihnen das sehr, sehr schwer fallen mag. Sie geben die Rechtssache in die kompetentesten und gerechtesten Hände, die es geben kann. Sie delegieren es in die Hände Gottes. Und spätestens in der Ewigkeit werden sie dann auch mit der Rechtsprechung Gottes einverstanden sein. Wie die Sache letztlich konkret ausgeht und der Weg bis dahin, das braucht uns dann nicht mehr zu interessieren, sondern es wird an Gott abgegeben. Der entscheidende Schritt ist, die Dinge bewusst in Gottes Hand zu geben, denn da gehört es hin. Das ist der Weg der Delegation. Ich habe diesen Weg im Übrigen auch schon einmal selber in meinem Leben angewendet. Vor meiner Zeit hier in Bösingfeld. Sonst würde ich dazu auch nichts sagen. Es würde sich die Hälfte fragen, wer war es denn? Und ich will darüber auch nicht allzu viele Sätze verlieren. Ich kann nur sagen, dass es deutlich besser ist, so gut wie es uns möglich ist, mit all unseren Begrenzungen, die Dinge an Gott abzugeben und sie nicht mit uns selber rumzuschleppen. Die negativen Gedanken in meinem Kopf, die waren nicht direkt nach dem Gebet weg. Das ging noch eine ganze Weile. Aber das stellvertretende Gebet war der Startschuss, es loszulassen. Und das hat gefruchtet und gewirkt. Denn es ist in Gottes Hand. Heile Beziehungen. Das ist es, was Gott in uns und durch uns schon hier auf der Erde bewirken möchte. In uns persönlich, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und mitunter sind die Felsbrocken, die wir zu tragen haben, wirklich schwer. Aber ich möchte uns Mut machen und einladen, gemeinsam und mit Gottes Hilfe, dieses zum Teil sehr herausfordernde Thema anzupacken, damit der Segensstrom in Fülle fließen kann und wir uns nicht selber mit Steinen und Felsbrocken im Weg stehen. Denn Gemeindeleben heißt heile Beziehungen leben. Und Gott möge uns dabei segnen, an die Hand nehmen und seine Gnade sowie sein Gelingen schenken. Amen.